SRF 1.
Espresso.
Jetzt gibt es ein neues Wort. Flugscham. Man fliegt schnell in die Ferien und schämt sich ein bisschen dafür, weil man dem Klima schadet. Flugscham. Habt ihr euch schon gehabt? Oder du, Roland Wermelinger vom Konsumentenmagazin, hast du auch Flugscham?
Ja, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schon. Also der nächste Ferienflug ist schon länger gebucht. Und ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen eine Ausrede, einfach zu sagen, ich hätte das schon vor dem Klimastreik gebucht. Aber man kann ja das schlechte Gewissen mit einer CO2-Kompensation loskaufen. Nur, das macht fast niemand. Und stell dir vor, Influencer machen Schleichwerbung, aber wer juckt das schon? Auf der ganzen Welt gehen Jugendliche auf die Strasse und streiken für ein besseres Klima, für mehr Klimaschutz. Und jetzt Hand aufs Herz, wenn sie fliegen gehen, machen sie auch so einen modernen Ablasshandel, freiwillige CO2-Kompensation. Am Wochenende hat man lesen, dass das immer mehr Leute machen. Letztes Jahr sind 70% mehr CO2 kompensiert worden als noch ein Jahr voran. Tönt super. Aber wenn man die Zahlen mal ganz nüchtern und trocken studiert, kommt die Ernüchterung. Oliver Futter.
Ja, und man muss schlicht und einfach sagen, die allermeisten Schweizer Flugpassagiere zahlen immer noch keine freiwillige CO2-Kompensation an Stiftungen wie MyClimate. Die finanziert mit dem Geld Projekte, um den CO2-Ausstoß auszugleichen. Zum Beispiel Aufforstungen oder Kocher für afrikanische Familien, wo es beim Kochen weniger CO2 gibt. Aber eben, für das zahlen immer noch die wenigsten freiwillig, stellt auch der Kai Landwehr von der Stiftung MyClimate fest.
Also wir von MyClimate rechnen damit, dass rund 1% aller Flüge auf die Schweiz bezogen mit MyClimate kompensiert wird, wobei in diesen 1% allerdings auch kompensierte Geschäftsflüge fallen und Flüge, die Bestandteile von fertigen Reiseangeboten sind.
Mit anderen Worten, pro Flugzeug hat nur gerade einen halben bis ein Passagier auf sein Flugbillett nur Klimakompensation zahlt. Ich rechne gerade noch ein bisschen weiter mit den neuesten Zahlen, die man in der Sonntagszeitung können lesen. 2018 haben also die Schweizer Flugpassagiere 70% mehr CO2 freiwillig kompensiert als im Jahr 2017. Das sind 13'000 Tonnen CO2. Das klingt nach viel, aber 13'000 Tonnen, das ist gerade etwa der CO2-Ausstoss von all diesen Passagieren, die etwa 2 Wochen lang zwischen Zürich und New York hin und her fliegen. Also ein Bruchteil von allen Flügen im Jahr. Auch der MyClimate-Sprecher Kai Landwehr sagt darum, der Trend, dass immer mehr Flugpassagiere CO2-Kompensation zahlen, sei zwar sehr erfreulich.
Es zeigt aber auch gleichzeitig, um das mal positiv auszudrücken, dass da noch jede Menge Potenzial ist.
Es gibt also noch Luft nach oben beim CO2-Kompensieren für bessere Luft. Der Oliver Futter hat gerade gesagt, 13'000 Tonnen CO2, das sei so viel wie 2 Wochen hin und her fliegt Zürich-New York. Das steht mal so im Raum, aber er zeigt jetzt auch noch auf, wie dehnbar die CO2-Ausrechnete ist. Es kommt nämlich fest darauf an, mit welchem CO2-Rechner das man hantiert.
Und das zeige ich Ihnen am besten gerade an einem Beispiel. Wenn ich meinen Flug direkt bei der Swiss kompensieren will, dann gibt es da einen Rechner auf der Swiss Homepage. Ich gebe da mal einen Retourflug Zürich-Paris ein, in der Economy Class. Das Resultat, ich verbrauche 140 Kilo CO2. So, und jetzt gebe ich den tupfergleichen Flug Zürich-Paris-Retour im CO2-Rechner auf der Internetseite der Stiftung MyClimate ein. Voilà. Das Resultat ist doppelt so hoch, nämlich 290 Kilo CO2. Das zweite Beispiel, bei einem Retourflug auf New York berechnet Swiss 0,8 Tonnen CO2-Ausstoß, bei MyClimate sind es 2,3 Tonnen, also 2,5 Mal mehr. Und weil ich ja Kompensation für die Menge vom CO2 zahle, heisst das in Franken, bei der Swiss zahle ich für den New York-Flug Retour 19 Franken, wenn ich über MyClimate kompensiere, kostet mir das 67 Franken. Sie fragen sich vermutlich, wie kann das sein, wie kommt der Unterschied stand? Die Rechner von der Swiss und von MyClimate berechnen eben CO2-Kompensation nach verschiedenen Methoden. Die Swiss-Sprecherin Karin Müller sagt, wie es die Swiss macht.
Und zwar ist es so, dass wir
eigentlich den direkten Kerosinverbrauch von einer Flugreise, also von Gate zu Gate, nutzen für die Ermittlung von diesen Kosten. Es wird ausgerechnet je nach Flugzeugtyp, nach Strecke, aber auch nach Wetter und Umweg, wo da durchschnittlich geflogen wird.
Die Stiftung MyClimate rechnet im Prinzip das erste Mal gleich. Sie braucht allerdings für ihren Rechner Durchschnittswert vom ganzen internationalen Luftverkehr, wo nicht so detailliert sind. Und es kommt bei der Rechnung von MyClimate noch etwas dazu, sagt der Sprecher Kai Landwehr.
MyClimate nimmt noch einen zusätzlichen Faktor in die Rechnung, die der Klimaauswirkung von Emissionen, nicht nur CO2, sondern auch von Stickstoff und Aerosolen in höheren Atmosphärenschichten Rechnung trägt.
Wissenschaftlich sind aber umstritten, wie viel der zusätzliche Faktor wirklich ausmacht. Die Swiss verzichtet darum im Moment darauf. Sie macht das aber mit dem Sagen von MyClimate. Der CO2-Rechner von der Swiss wird nämlich auch von MyClimate betrieben, einfach ohne den zusätzlichen Faktor. Wichtiger als, dass alle den gleichen Rechner brauchen, ist für MyClimate, dass CO2 überhaupt kompensiert wird. Das kann jetzt natürlich ein Problem mit der Glaubwürdigkeit geben, wenn man da einfach mal so rechnen kann. MyClimate findet das nicht. Man müsse einfach auf der jeweiligen Website klar sagen, wie man CO2-Kompensation ausrechnet.
Dass es vielleicht nicht hundertprozentig glücklich ist, dass es zwei unterschiedliche Ansätze gibt, darüber kann man diskutieren, aber tatsächlich ist es extrem wichtig, dass diese Möglichkeit besteht, dass Fluggäste sich mit dieser Thematik auseinandersetzen können und vor allem auch Verantwortung für ihre Emissionen tätigen können.
Indem sie für ihre Flugreise so eine CO2-Kompensation zahlen. Und auch wenn man direkt bei MyClimate deutlich mehr zahlt als via Swiss, das Geld fließe bei beiden genau gleich in Kompensationsprojekte, betont der MyClimate-Sprecher. Und das werde auch von der Schweizer Stiftungsaufsicht kontrolliert.
Und es wird für Passagiere von der Swiss übrigens schon bald einfacher, um die CO2-Kompensation zu zahlen. Bis jetzt hat man das separat müssen machen, erst nachdem man das Flugbillett gekauft hat. Bei der Lufthansa-Gruppe, wo ja auch die Swiss dazugehört, wird das in den nächsten Monaten anders, sagt Swiss-Sprecherin Karin Müller.
Mit dem neuen Prozess ist es so, dass der Kunde direkt in der Buchung kann anklicken kann, wenn er möchte CO2 kompensieren und dann eigentlich nur noch einmal seine Kreditkarte muss angeben und das alles in einem kann zahlen, gerade mit dem Flug zusammen.
Espresso, das Konsumentenmagazin auf SRF 1, es war 20:08 Uhr. Influencer und Follower. Neue Begriffe, die man so vor etwa 10 Jahren kaum etwas damit anfangen konnte. Influencer, das sind populäre Leute, Sportler, Blogger, YouTuber, Schauspieler, Prominente halt, die eins haben, eben ganz viele Follower auf ihren sozialen Kanälen, Instagram, YouTube, Facebook. Und die Werbung, die gumpet auf die, weil sie eben die Beeinflusser halt eben Einfluss haben auf ihre Verfolger, ihre Follower. Uhren, Kleider, eine Büchse zu trinken, etwas zu essen. Die Werbung zahlt den Galionsfiguren viel Geld dafür, dass sie das mehr oder weniger dezent auf ihren Fotos und Filmen präsentieren. Was dabei gern vergessen geht, der Hinweis, dass es Werbung ist, fehlt auf diesen Fotos und Filmen. Und das geht eigentlich nicht, das ist Schleichwerbung. Hat auch die Schweizerische Lauterkeitskommission gemerkt, die sich um unlautere Werbung kümmert. Ich habe mit dem Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion darüber geredet. Influencer-Schleichwerbung, wie gross ist das Problem?
Es lässt sich schwer sagen, weil konkrete Zahlen zu Verstößen gibt es nicht. Was man weiss, ist, dass die Influencer-Werbung in der Schweiz in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Es wird geschätzt, dass Firmen im 2017 erst 9 Millionen Franken für das ausgeben. In diesem Jahr soll es jetzt schon 35 Millionen sein. Und der Thomas Meyer, das ist der Mediensprecher von der Schweizerischen Lauterkeitskommission, er hat das Gefühl, dass bei den Top-Influencern in der Schweiz kaum je eine klare Kennzeichnung von Werbung gemacht wird. Vor allem die Medien scheinen sich für das Thema stark zu interessieren. Die Lauterkeitskommission sagt, sie hat zuletzt viele Anfragen dazu bekommen. Das hat aber vor allem auch damit zu tun, dass in Deutschland und in England in letzter Zeit härter gegen solche Schleichwerbung ist vorgegangen worden.
Deutschland und England, sagst du jetzt. Und was ist mit der Schweiz? Werden Influencer, die hier bei uns Schleichwerbung machen, auch vor das Gericht gezogen?
Nein, in der Schweiz da setzt man viel stärker auf Selbstregulierung. Also die Lauterkeitskommission die kann zum Beispiel nicht von sich selber aus aktiv werden. Bei ihrem Pendant in Deutschland da sieht das anders aus. Die Lauterkeitskommission hier die muss warten, bis jemand eine Beschwerde einreicht, also zu ihr kommt. Und wenn dann etwas nicht stimmt mit so Werbung, dann kann die Kommission auch nicht viel mehr machen, als dem Influencer, dieser Influencerin einfach sagen, bitte hör auf damit. An anderen Orten, zum Beispiel bei der Stiftung für Konsumentenschutz, da wünscht man sich darum da ein griffiges Vorgehen.
Also warten, bis sich jemand beschwert, sagst du, passiert das überhaupt?
Das habe ich dort Thomas Meyer von der Lauterkeitskommission auch gefragt und da können wir vielleicht kurz hören, was er gesagt hat.
Nein, es hat es wirklich noch nicht gegeben. Das ist eigentlich das, was uns ein bisschen erstaunt hat, oder? Dass das einerseits das Medieninteresse sehr grosses ist, aber andererseits eben keine Beschwerde gekommen ist.
Jürg Tschirn, das tönt aber noch mal Widerspruch. Das ist ein Widerspruch. Einerseits ist ja die Schleichwerbung ein grosses Thema, aber Beschwerden gibt es gar keine. Wie erklärst du das?
Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Lauterkeitskommission einfach gar nicht so bekannt ist. Vor allem auch bei den jungen Leuten, die ja zum Beispiel bei Instagram, einem sozialen Medium, einen grossen Teil der Benutzer ausmachen. Und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ein Beschwerden einreichen für viele Leute ein mühsamer Weg ist. Also wer sieht, dass so eine Influencer, Influencerin Schleichwerbung macht, der regt sich vielleicht gar nicht erst gross auf. Oder wenn er sich aufregt, dann entscheidet er einfach, dieser Person im sozialen Medium nicht mehr weiter zu folgen. Das ist einfacher als so ein Beschwerdegang.
Also dann fassen wir es doch nochmal kurz zusammen. In der Schweiz da setzt man in Sachen Influencer Schleichwerbung auf Selbstregulierung und darauf eben, dass das Publikum selber aktiv wird, wenn es etwas stört, wenn es einen Verstoss sieht. Aber das ist ja auch nicht so einfach, oder? Also wie merkt man denn überhaupt, wenn man es in den sozialen Medien mit Schleichwerbung zu tun hat?
Also wenn eine prominente Figur zum Beispiel eben bei Instagram von einem bestimmten Produkt schwärmt oder ein besonders gutes Restaurant empfiehlt, ein tolles Hotel oder immer wieder die gleichen Kleider so prominent zeigt, dann sollte man eigentlich fast immer davon ausgehen, dass die für das gezahlt werden. Das ist ein lukratives Geschäft. Die ganz, ganz grossen Starten sollen für einen einzigen Werbebeitrag bis zu einer halben Million Dollar verdienen. Bei den Schweizer Influencern ist das natürlich viel weniger, aber auch hier können mal ein paar tausend Franken drin liegen. Und eben in der Regel steht dann auch nicht dabei, dass das eine Werbung ist oder wenn schon, dann nur ganz, ganz, ganz klein irgendwo versteckt im Text. Und auch da fängt man bei der Stiftung für Konsumentenschutz, das müsste viel deutlicher ausgewiesen werden, also dass es gerade auf den ersten Blick sollte ersichtlich sein, dass etwas Werbung ist. Aber Mittel, die Influencer, Influencerin dazu würden zwingen, die gibt es eben nicht. Darum jede von uns muss selber ganz genau hinschauen.
Influencer, die Werbung machen, müssten eigentlich deklarieren, dass sie Werbung machen, dass sie es nicht machen. So schätzt das auch Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion ein. Das hat auch damit zu tun, dass viele von ihnen gar nicht wissen, dass sie das müssten. Und auch den Konsumenten ist es ja vielmal gar nicht so klar, dass sie sich gerade einen Werbefilm anschauen, wenn sie ihrem YouTube-Idol zuschauen.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.